diese Sendung Esperanto-Welle am 2. Juni 2005 ist Werner Levin. Sie hören diese Sendung an jedem ersten Donnerstag im Monat. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem Studio 1 von MB Radio Fest 88,0. Wir, die Redaktionsgruppe Esperanto-Welle, im Studio sind heute Werner und Werner vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Wir haben wieder Informationen und Themen für Sie, wie jedes Mal. Und heute geht es zum Beispiel über den Esperanto-Verein, um 100 Jahre Jubiläum Esperanto in Mecklenburg, um den Deutschen Esperanto-Kongress, die Europawoche in Hamburg, um Vatikan und Esperanto. Dann erzählen wir etwas vom Werber-Saxophoner, also vom grünen Saxophon. Da werden Sie sich ja wundern, was das wohl sein soll. Über die Esperanto-Welle und vielleicht noch Sprachübungen, wenn Sie noch Zeit haben. Dazwischen gibt es dann heute wieder Esperanto-Musik von der CD Your More.
Ja, und dann hast du noch was vergessen, Werner. Die Hörer warten auf unsere Enthüllung. Die kommt dann wahrscheinlich zum Schluss.
Aha.
Eine Enthüllung, eine Sensation, ein Skandal. Aber wir machen das zum Schluss.
Na, da bin ich ja auch gespannt.
Wieder. Ja, die Hörer sind auch gespannt.
Ja. Können wir mal beginnen? Werner, wie lief es in den letzten Wochen so oder Tagen oder Wochen so im Esperanto-Verein Neubrandenburg? Was gab es da Neues? Wann kamen wir wieder mal zusammen?
Im Mai wurde wieder ein Treffen organisiert hier in Neubrandenburg. Wir waren Gast im Bürgerhaus im Reitbahnweg. Da waren wir schon ein paar Mal. Wir haben ja keinen festen Sitz, sondern wir sind ein Wanderverein, Migranta Clubo, Migranta Societo, so sagt man das auf Esperanto. Und wir kommen in jedem Monat in einem anderen Ort oder zumindest in einer anderen Stelle zusammen.
Ja, wann geht es denn wieder mal nach außerhalb, vielleicht nach Prenzlau oder Woldeck?
Ja, das wissen wir noch nicht so genau. Da haben wir einige offene Termine.
Oder Neustrelitz.
Das nächste Mal im Juni, also in diesem Monat, da sind wir in Schwerin und nehmen als Esperanto-Verein Neubrandenburg an den Feierlichkeiten 100 Jahre Esperanto teil. Und das ist dann sozusagen unser Vereinstreffen. Im Mai haben wir Folgendes gemacht. Wir haben Zeitungsschau, das ist auch traditionell immer dasselbe, dass man über verschiedene Esperanto-Zeitungen berichtet. Der Werner hat diesmal über die Esperanto-Zeitschrift aus Königsberg, aus Russland berichtet, La Ondo de Esperanto. Das ist ein uralter Esperanto-Name für eine Zeitung und sie ist eine politische, kulturelle und unabhängige Esperanto-Zeitung, gehört also nicht zur Bewegung, sondern fühlt sich und ist auch so, dass sie absolut unabhängig ist. Die Königsberger Esperanto-Freunde, also aus Russland, sind dort sehr aktiv. Sie beschäftigen sich auch mit anderen Dingen, aber dazu kommen wir dann noch. Ja, das war also denn der Esperanto-Verein der Brandenburg im Mai. Dann gibt es natürlich diese Sprachübungen, dann gibt es Berichte von den Freunden, die irgendwo im Ausland gewesen sind. Dann planen wir auch unsere weitere Treffen, so wie sie in diesem Jahr noch alle offen sind. Wir haben ja da die Hälfte des Jahres erst herum. Da gibt es also noch sehr viel zu tun. Ja, Werner, und so fließt eben ein Vereinstreffen dahin. Man muss sich immer beeilen. Wir haben nur 2 Stunden eingesetzt, dass wir auch die 2 Stunden einhalten, denn wir könnten 3 und 4 Stunden mit unseren Ideen jeweils füllen.
Ja, Werner, wir sind eigentlich sonst immer zu dritt hier im Studio. Heute fehlt aber der René und der hat sich ganz, ganz kurzfristig noch direkt kurz vor der Sendung krank gemeldet. Wir wünschen ihm auf diesem Weg gute Besserung, alles Gute, René, und hoffen, dass er bei unserer nächsten Originalsendung wieder dabei ist. Nun wieder eine kleine Zwischenmusik von der Esperanto-CD, Chubi Volas Danci. Also, willst du tanzen? Schon erwähnt, dass wir in diesem Monat zu einem Jubiläum nach Schwerin fahren. Was ist das für ein Jubiläum?
Das Jubiläum, liebe Hörerinnen und Hörer, ist 100 Jahre Esperanto in unserem Bundesland. Sie wissen ja aus der Geschichte, vor 100 Jahren waren die Grenzen ganz anders. Die Hauptstadt von Pommern war Stettin, die Hauptstadt von Mecklenburg war Schwerin, wie es auch heute ist. Jetzt sind wir ein neues Bundesland mit einem kleinen Stück Pommern und gehören nun zusammen. Aus diesem Grunde feiern wir den Geburtstag vom Esperanto 100 Jahre, was eben vor 100 Jahren auf unserem jetzigen Territorium geschehen ist. Und das war in Schwerin 1905. Hat also eine Dame, da wird der Werner noch was dazu sagen, eine Marie Hankel, zuerst Esperanto gelernt, wurde dann eine führende Esperantistin in Deutschland und sogar darüber hinaus. Und diese 100 Jahre werden wir am 25. Juni feiern. Das ist in Schwerin im Hotel City.
Intercity
Hotel in Schwerin.
Ja, das Bahnhofshotel sozusagen.
Ja, das ist dort am Bahnhof der Reichsbahn. Und da finden wir uns also zusammen und laden alle Interessenten noch herzlich ein, die das noch möchten, daran teilzunehmen. Das empfehlen wir, aber bitte an uns sich anmelden, damit es dazu keinen Problemen kommt. Ja, also um 10 Uhr geht es dort los in dem Hotel und die 100 Jahre Esperanto in Mecklenburg, Pommern sahen so aus. 1905 tauchte also die erste aktive und gescheite Esperanto-Freundin auf. Sie hat dann um sich viele neue Gesichter gesammelt, meistens Intellektuelle. Um 1805 wurden die ersten Gruppen, 1908 die ersten Gruppen gegründet. 1924 gab es in Mecklenburg-Vorpommern schon eine richtige Esperanto-Bewegung, die also fast nach 20 Jahren sich stabilisiert hatte, insbesondere auch in den Arbeiterkreisen, Gewerkschaft, SPD und so weiter, aber auch in der Kirche. 1933 kann man sich denken, sofort nach dem Machtantritt von den Nazis wurde Esperanto verboten, zusammen mit der KPD. Und dann war Ruhe, dann gab es ja auch Krieg und viele Dinge, die wir kaum noch nachvollziehen können. Also die Männer waren an der Front und die Frauen mussten viel arbeiten. Aber 1946, unmittelbar praktisch nach dem Kriege, begann man wieder in Schwerin in diesem Falle zu wirken. Da gab es den Montagsclub. Jeden Montag trafen sich die Esperanto-Freunde an einer bestimmten Stelle, zu einer bestimmten Zeit. Das war der Lunda Kluber. 1949 gab es wieder ein Verbot des Esperanto in der sowjetischen Besatzungszone. Die DDR war noch nicht gegründet. Der sowjetische Kommandant hat das also dann sofort untersagt. Und dieses Verbot dauerte dann bis 1965. Da sind wir in den Kulturbund aufgenommen worden.
Aha, das hat also die DDR dann übernommen, dieses Verbot, ja?
Die DDR hat eigentlich weitergeführt.
Weitergeführt.
Denn in den ersten Jahren nach dem Kriege war es kaum möglich, vernünftige Esperanto-Arbeit zu leisten. Aber es gab eben, wie gesagt, unter anderem in Rostock, Schwerin und in anderen Städten schon Vereine, aber eben sehr kurz. Die Männer kamen ja erst aus der Kriegsgefangenschaft in den 40er Jahren und dann gab es noch Lebensmittelkarten und das meinte ich mit den Zuständen, die wir heute kaum noch nachvollziehen können. Ja, also 1949 wurde es wieder verboten, 1965 zugelassen, dann aber im Kulturbund und wenn die Deutschen was machen, dann machen sie es richtig. Wir haben also in der Zeit des Kulturbundes von 1965 bis 1991 eine Blütezeit des Esperantos gehabt, auf deutschem Boden, wie es nicht vorher war und auch nicht nachher war. Wir hatten hauptamtliche Büros. Wir hatten die Unterstützung der hauptamtlichen Büros des Kulturbundes, in dem ja die Hobbyisten, sage ich mal, alle leidenschaftlichen Kämpfer auf verschiedensten Gebieten vereinigt waren. Eine ganz geniale Lösung. Wir hatten Gebäude, wir hatten Geld und so weiter. Also eine ganz tolle Zeit. Übrigens, der Kulturbund wird 60 Jahre in diesem Jahr und feiert also auch Geburtstag. 1985 war in Schwerin ein erstes großes internationales Treffen der Esperanto-Mediziner. Das war also die 5. internationale Medizinerkonferenz mit Teilnehmern aus wohl über 30 Ländern. Dann gab es nach der Wende, gab es ja dann ein gemeinsames Deutschland und einen gemeinsamen Esperanto-Verband. Und das erste Treffen war dann 1992 in Schwerin, der 70. Bundeskongress. Und der erste war der Vereinigungskongress war in München in Bayern 1991, also wir haben da also deutlich später uns erstmal vereinigt. 2004, da war der Bundeskongress hier in Neubrandenburg und zwar der 81. im vergangenen Jahr. Ja, und in diesem Jahr, 2005, feiern wir 100 Jahre. Und Herr Werner Wilde möchte noch was fragen. Oder was sagen?
Ja, ich wollte sagen, aber ich bin der Meinung, wir könnten erstmal wieder eine kurze Musik machen. Es sind schon wieder 6 Minuten off.
Ja, wir sagen dann noch kurz zum Programm und für diejenigen, die daran teilnehmen möchten. Aber erst einmal die Musik, liebe Hörer.
Ja, und nach der Musik werde ich dann noch kurz etwas zu Marie Hankel sagen, die ja vor 100 Jahren dort in Schwerin als erste Esperanto gelernt hat. Die nächste Musik heißt La Bamba. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir setzen das Thema mal fort. Werner Fennig hat über 100 Jahre Esperanto in Mecklenburg-Vorpommern, speziell in Schwerin, etwas berichtet und von Marie Hankel gesprochen. Marie Hankel ist 1844 geboren. Sie lebte kurz nach 1900 in Schwerin, zum Beispiel im Jahr 1902. Esperanto war damals gerade erst 15 Jahre alt.
Ja, 15 Jahre.
Und war 1887 von Herrn Samenhof veröffentlicht worden. damals, 1902, liest Marie Hankel erst einmal etwas über Esperanto und 3 Jahre später, sie ist 61 Jahre alt, da fängt sie doch an, Esperanto zu lernen. Da hat sie das so interessiert, dass sie damit begann. Im selben Jahr, es ist eigentlich ein Jubiläumsjahr, 2005, treffen sich nämlich das erste Mal international die Esperanto-Freunde in Europa.
Das war in Frankreich, in Lars Frankreich.
Ja, in Blanche-sur-Mer in Nordfrankreich. Und 1905 lernt also auch Marie Hankel Esperanto. Marie Hankel zieht aber um nach Dresden zu ihrer Tochter. Das war 1905. Die hat auch damals schon begonnen, dort einen Zirkel oder eine Gruppe zu bilden. Das ist, die hat sich wieder aufgelöst, aber sie hat nicht locker gelassen. 1906 in Dresden zusammen mit einem Dr. Schramm gründen sie die Esperanto-Gesellschaft Dresden. Und das war ein wichtiger Meilenstein in ihrer Esperanto-Geschichte, in ihrer persönlichen Geschichte. Denn sie sagt an einer Stelle in ihrer Biografie darüber, dass ein Wendepunkt in ihrem Leben gekommen war. Sie war jetzt sozusagen, wie wir heute sagen, Rentnerin. Sie war wohl auch gut situiert, hatte etwas Vermögen. Damit war für mein Leben ein Wendepunkt gekommen. Hier gab es Arbeit, die ich leisten konnte. Hier war meine Tätigkeit nützlich, ja notwendig. Durch Dr. Schramms feurige und gewinnbringende Persönlichkeit wurden dem Esperanto täglich neue Anhänger zugeführt. Und es war eine Lust zu leben.
Na, eine tolle Situation damals.
Das sagt Frau Hankel über ihre Esperanto-Tätigkeit in Dresden, denn sie hat dort ihre Kenntnisse Jüngeren vermittelt, hat dort Esperanto-Unterricht erteilt. Und sie schreibt auch in dieser Zeit einige Gedichte, eigene Gedichte. Das ist sind keine großen literarischen Werke, das ist Poesie, original in Esperanto geschöpft. Und ihre nachträglichen Biografen, nennt man sie so?
Ja, kann man so sagen.
Die haben ihr dadurch den Titel Erste Esperanto-Poetin zuerkannt.
Ja, nein, es gibt, das kann man so nebenbei sagen, heute durchaus Leute außerhalb und innerhalb der Esperanto-Bewegung, die sich unter anderem mit der Marie Hankel beschäftigen. Mhm. Und der Werner hat das also hier im Internet gefunden.
Ja. Durch ihre Anfragen weiterhin zum Sprachgebrauch an Herrn Samenhof hat sie ihn dazu angeregt, weitere Antworten zu sprachlichen Zweifelsfragen zu veröffentlichen, nicht nur ihr zu antworten, sondern gleich diese Antwort international für alle Esperanto-Freunde zu veröffentlichen. Ihre organisatorischen Fähigkeiten als höchster Verdienst wird heute eingeschätzt, dass Frau Hankel sehr, sehr gute organisatorische Fähigkeiten und Aktivitäten hatte auf lokaler, auf nationaler und auf internationaler Ebene. Denn Marie Hankel hat schon 1907 in Dresden den 2. Deutschen Esperanto-Kongress organisiert. Und außerdem hat sie ein Jahr später mit den Erfahrungen von Dresden den Universaler Kongresso, den Weltkongress Esperanto in Dresden 1908 vorbereitet.
Also alle Achtung,
nicht alleine, aber sie war der Hauptorganisator, das, was wir hier in Neubrandenburg sicher nicht schaffen. Damals waren die Weltkongresse natürlich auch nicht so groß.
Oh nein, das sage ich nicht. Die haben auch etliche 1000 Teilnehmer gehabt.
Ja, ich habe auch, dazu möchte ich noch anfügen, Marie Hankel hat ja in Schwerin gelebt und auch in Dresden. Und unser Esperanto-Freund aus dem Landesverband Ralf Kuse aus Schwerin, der hat sich in den letzten Jahren sehr viel mit der Esperanto-Geschichte seiner Stadt und Mecklenburgs beschäftigt. Und der hat auch eine ausführliche Biografie über Marie Hankel zusammengetragen. Und ich habe mal im Internet geblättert und unter Marie Hankel und habe auch von einem Herrn Papst eine sehr ausführliche und detaillierte Biografie über Marie Hankel gefunden. Also Marie Hankel 1905 in Schwerin, das erste Esperanto gelernt, ist also eine international bekannte Persönlichkeit.
Ja, das ist also toll. Liebe Hörer, wir laden Sie also nochmals herzlich ein. 25. Juni in Schwerin, 25. Juni Intercity Hotel am Bahnhof. Beginn ist dort um 10 Uhr. Zum Programm ganz kurz. Wir haben dann natürlich die Grußworte, dann eine Multimedia-Show über 100 Jahre Esperanto in Mecklenburg-Vorpommern. Dr. Till Dallenburg, ein Esperanto-Herausgeber, zum Thema Eine Zunge erreicht nichts, wenn Sie, Pünktchen, Dr. Blanke, Direktor des der Internationalen Esperanto-Gesellschaft für Interlinguistik, spricht Esperanto in der Europäischen Union. Und dann gibt es Ehrungen, dann gibt es Musik, ein Ralf Glomp, internationaler Musiker im Esperanto wird dort auftreten und es gibt ein bisschen Tourismus. Also wenn Sie teilnehmen möchten, bitte schauen Sie im Telefonbuch nach unter Levin oder Pfennig in Neubrandenburg oder unsere Internetadresse, da sind unsere Adressen dann auch drin, unter esperanto-nb.de, da finden Sie auch weitere Informationen. Ja, und wenn Sie im Telefonbuch im Internet suchen, dann können Sie nur eingeben Esperanto Neubrandenburg und dann gibt es auch das Telefon von Familie Pfennig.
Ja, das waren Informationen, wie Sie uns erreichen können. Und Sie hören auf NB Radio 88,0 die Direktsendung der Redaktionsgruppe Esperanto Welle, die jetzt ihr Programm weiter fortsetzt mit Musik. Lernu nun, also lerne jetzt.
Non vale tanto y el porvi, gramática de electrónica, no vale tanto y el porvi. Sí,
liebe Hörerinnen und Hörer, das war Lernu Esperanto Nun. Könnten Sie fast alleine übersetzen. Sie merken daran, dass Esperanto eine europäische Sprache ist und zum einen großen Teil auch aus germanischen Wortwurzeln besteht, nämlich Lerni für Lernen und Nun für Nun, nicht?
Ja, genau so. Aber liebe Hörer, Herr Werner hat etwas vorbereitet über eine etwas tragische Angelegenheit der Esperanto-Bewegung. Wir nannten ja schon die Punkte, dass während der Stalinzeit und des Faschismus Esperanto überall verboten war in deren Bereichen und es war ja ein großes Gebiet, das sie da beherrschten und zu einem ganz schlimmen Kapitel wird Werner jetzt etwas sagen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe in einer Zeitschrift des Weltbundes, Esperanto Weltbundes einen Artikel gefunden, einen Beitrag Sabenhof lebt. Es ist eine Rezension über ein Buch von Roman Dobczynski und der Titel des Buches ist La Samenhofstraße, die Samenhofstraße. Damit ist eine virtuelle Straße gemeint. Dazu werde ich dann zum Schluss nochmal kommen. In diesem Buch geht es darum, dass Roman Dobczynski mit einem Nachkommen, mit einem Mitglied der Familie Samenhof, nämlich mit Ludovico Zaleski Samenhof, ein sehr langes Gespräch geführt hat und danach das Buch geschrieben. Dieser Ludovico Zaleski Samenhof ist ein Enkel des Schöpfers des Esperanto und er hat auch in Warschau gelebt, zusammen mit seinen Eltern. Er hat sogar 1934 die Erlaubnis bekommen, an einem Weltkongress in Stockholm teilzunehmen und hat selbst beschlossen, vorher Esperanto zu lernen, das hat er dann auch getan. Und seine folgende Teilnehmer an einem Kongress war dann 1937 in Warschau, als der Kongress dort stattfand. Damals hat aber Ludovico Zaleski nicht gewusst, dass es das letzte Mal sein wird, dass er an einem Kongress teilnehmen kann, für die damalige Zeit. Denn zwei Jahre später, 1939, hat das faschistische Deutschland Polen überfallen und Polen besetzt. Und damit wurden die Familie Samenhof erstens, weil sie Juden jüdischen Glaubens waren. Und zweitens, weil sie Esperanto aktiv betrieben haben, wurden verhaftet, festgenommen. Der Vater wurde nach kurzer Zeit exekutiert und seine Mutter Wanda und Ludovico Zaleski kam in das Warschauer Ghetto. Hier hat er auch mit ansehen müssen, wie seine Mutter deportiert wurde und wie viele, viele Polen und Juden in Richtung Treblinka die damalige Straße entlang gehen mussten in der Samenhof, also der Schöpfer des Esperanto mal gewohnt hat. Wir möchten einmal an dieses Kapitel erinnern. Es ist ja gerade das Jahr, 60 Jahre Kriegsende, 60 Jahre nach Zerschlagung des Faschismus. Der Faschismus hat also auch nicht, wie wir alle wissen, nicht nur vor den Juden halt gemacht, sondern hat alles, was ihm nicht in seinen Kram passte, unterdrückt, vernichtet und verboten. So war das auch mit Esperanto. Und sowohl die beiden großen Diktatoren, Stalin und Hitler, haben die Esperanto-Freunde bis zum Tod, bis zur Ermordung verfolgt. Nun, dieser Ludovico Zaleski Samenhof hat das Warschauer Ghetto überlebt und hat auch mal formuliert, dass unter dem Begriff Samenhofstraße er sich eine virtuelle Straße vorstellt, auf der die Menschen der ganzen Welt zur Toleranz kommen, zum gegenseitigen Verstehen und zu einem Miteinander, zu einer gewissen Brüderlichkeit. Das war eine Botschaft an alle Esperanto-Freunde und alle Menschen als Überlebender des Holocaust. Das wollte ich nochmal an dieser Stelle vortragen, weil wir uns in diesem Jahr besonders an den 60. Jahrestag nach Kriegsende hier informieren und viele Berichte und Filme dazu über die Medien gegangen sind.
Ja, vielleicht darf ich noch ergänzen.
Ja, bitte.
Es ist ja bezeichnend, und das hat der Werner jetzt nicht so deutlich gemacht, dass die Nazis zu Beginn des sogenannten Polenfeldzuges ein Spezialkommando gebildet hatten, um die Esperanto-Zentren in Polen aufzustöbern, sagen wir mal, zu finden und zu liquidieren. Die sind sozusagen noch bevor die Front so richtig alles besetzen konnte und die Straßen besetzt wurden, waren diese Spezialkommando schon da und haben alles umstellt, damit man das nicht evakuieren konnte, das Material. Und aus diesem Grunde, sowohl in Warschau als auch in anderen Städten Polens, hat man sofort an Ort und Stelle die ganzen Bibliotheken vernichtet, verbrannt und eben, und was noch schlimmer ist, diese Menschen, die führenden Esperanto-Köpfe von Polen wurden richtig ermordet. Und ob sie nun Juden waren oder nicht, das war total egal. Man hat diese Sprache, diese Idee so gehasst, dass man in den ersten Kriegstagen, also nach ein paar Wochen war ja auch von Warschau besetzt, dann das so vollzogen hat. Und dieser polnische Fernsehjournalist ist also ein ganz normaler Journalist, der zufällig auch Esperanto kann. Und der hat eben dieses Buch geschrieben und das ist ein Denkmal für diese Zeit, über die es ja so wenig Unterlagen gibt.
Ja. Unter anderem wurden auch damals in Treblinka, das waren dann seine Tanten, Sofia und Lydia, ne? Müsste seine Tanten gewesen sein.
Die Geschwister von Samenhof und die Kinder, ja.
Die Kinder, also die sozusagen die Geschwister seines Vaters müssen.
Ja, die gesamte Samenhof-Familie ist ermordet worden.
Ja, soweit sie damals im Bereich der Faschisten
habhaft waren.
Ja. Gut, kommen wir mal zur nächsten Zwischenmusik und dann wieder zum nächsten Beitrag.
Na, die Hörer warten schon.
Ja.
Ja, hier ist also die Esperanto-Welle, Ondo Esperanto, mit ihrem Programm.
Und jetzt Lasimi Ulo. Wer ist denn das?
Lasimi Ulo, das Äffchen.
Haha.
Amico e caianca o l'attaccio e lì si mica la maglia un dolore e la maglia l'ore la protettoria
liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hatte bei Marie Hanke schon etwas gesagt von einem zweiten deutschen Esperanto-Kongress damals, 1908. Wir haben auch schon berichtet über den, war das der 81. oder 82. bei uns?
In der Rambusch war es der 81.
Ja, Esperanto-Kongress. Und Werner Pfennig war jetzt vor kurzem wieder bei einem deutschen Esperanto-Kongress. Bitte, Werner, wo warst du?
Ja, ich war natürlich nicht alleine, ich war nur einer von einigen. Von unserem Esperanto-Verein waren wir 7 Mann und wir waren in Bad König, das ist in Südhessen, südlich von Frankfurt am Main. Eine wunderschöne Ecke im Odenwald, die Hörer wissen ja Nibelungen, unsere ganze alte deutsche Geschichte spielt dort eine Rolle, da war auch der Limes, die Grenze zwischen dem Römischen Reich und und Germanien. Naja, also da war also der Kongress, der 82. in der Reihe. Wir wurden dort vom Bürgermeister empfangen, der war sehr stolz, weil eine so internationale Truppe da noch nie begrüßen durfte. Dann gab es verschiedene Vorträge, ich möchte nur einige wenige nennen. Ein Herr Meyer aus Österreich, er ist der Direktor des Internationalen Esperanto-Museums in Wien, hat gesprochen über die Probleme, über die Zukunft des Esperanto-Museums, was auch nicht so einfach ist in dieser Sparsamkeitszeit, das alles zu erhalten, aber sie erhalten sogar jetzt neue und größere Räume, weil das Esperanto-Material ja anwächst ständig. Dann hatten wir einen Jazz-Abend, wo Jazz-Musik wurde gespielt von verschiedenen Personen und Musikgruppen. Dann gab es jeden Morgen eine ökumenische Andacht in verschiedenen Räumen unseres Treffens. Dann sprach ein polnischer Freund, der tätig ist unter anderem in der Musikszene. Seine Frau ist Abgeordnete im Europaparlament, eines der Esperanto-Sprecher, es gibt ja mehrere, die wirklich Esperanto fließend beherrschen, aber sie ist die bekannteste und ihr Mann war da und hat zu diesem Thema gesprochen, Esperanto und Europäische Union und überhaupt die Problematik der Sprachen in der EU. Dann hat ein Professor Dr. Reinhard Selten, ein Nobelpreisträger aus Deutschland, gesprochen über die Verteilung der Spracherfahrung nach der Spieltheorie und nach dem Gleichgewicht des Lernens verschiedener Sprache in verschiedenen Völkern.
Das hat sich ja so wissenschaftlich.
Das war ganz was Wissenschaftliches, obwohl er sich, der Professor, so viel Mühe gegeben hat. Es ging also darum, welche Kulturen, welche Völker lernen, in welcher Menge welche Sprachen. Also nicht so, dass nun alles Russisch lernt oder Englisch oder diese oder jene große Sprache, sondern es kommt auf das jeweilige Volk an, was dort sich beschäftigt mit den Sprachen. Dann haben wir einen Vortrag gehört über Königsberg, über Kaliningrad, das ist ja jetzt die russische Exklave, das alte Ostpreußen. Und man spricht jetzt auch schon endlich mal, dass es Königsberg heißt und eine alte deutsche Geschichte hat. 750 Jahre feiert der Königsberg in Ostpreußen. Und da haben also die vom Esperanto-Verein von Ostpreußen, also von diesem Gebiet, haben dort also Bücher vorgestellt. In Königsberg gibt es eine Esperanto, Eldonejo, wie sagt man auf Deutsch, ein Verlag. Und die haben in ganz kurzer Zeit, die sind da noch nicht lange, in ganz kurzer Zeit 90 Titel herausgegeben, insbesondere Literatur, alte russische klassische Literatur. Und da wurde eben auch gesprochen über die Geschichte von Ostpreußen und Königsberg, 750 Jahre, ganz unverkrampft. Ja, dann hat auch ein Tscheche gesprochen, der ist der Chef der tschechischen Esperanto-Bibliothek oder des Verlages, der also auch die verschiedensten Bücher herausgibt in der Wissenschaft. Ein großer ökumenischer Gottesdienst. Da waren also die Protestanten, die Katholiken und Orthodoxe zusammen in einem großen Gottesdienst. Dann haben wir natürlich auch ein bisschen Tourismus vollzogen, das ja auch wichtig ist. Und man glaubt gar nicht, was man alles in Esperanto machen kann. Auch eine Weinverkostung in Esperanto oder ein Theaterstück, das hier in Deutschland hauptsächlich zu Silvester gespielt wird, das Diener vereinen. Mit der Dame, die da immer mit ihren toten Gästen spielt und spricht.
Ach so.
Und mit diesem Diener, der dann immer trinken muss und zum Schluss betrunken ist. Ganz toll inszeniert von zwei Esperanto-Freunden aus Süddeutschland.
Ja, Diener vor Wann, ne?
Ja, Diener vor Wann. Und ja, Tourismus muss auch sein, denn umsonst fährt man ja nicht in Deutschland umher und sucht sich das Verschiedene aus. Grüße kamen übrigens vom Ministerpräsidenten von Hessen, den Herrn Roland Koch, hat sehr herzliche Worte für Esperanto gefunden und so weiter. Ja, also das, wir müssen uns ja beeilen, wie üblich bei unseren Sendungen. Das war also ein kleines Festival deutscher Esperanto-Kultur, der dort stattfand, mit vielen Fachvorträgen, die ich gar nicht alle erwähnen kann und so weiter. Ja. Es wird auch ein neuer Vorstand gewählt. Der wurde zum Teil ausgewechselt, aber das ist mehr internes Material.
Nun die nächste Zwischenmusik, liebe Hörerinnen und Hörer. Sur la mar, auf dem Meer. Liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein ganz kurzer Nachtrag zu meinem Beitrag zu Marie Hankel. Unter der Internetseite esperantoland.de, nein, das war falsch, Esperanto, nein, das gibt's doch nicht.
Na, sag mal richtig.
Esperantoland.org/de habe ich einen Hinweis gefunden, dass in Dresden eine Marie-Hankel-Ehrung stattfindet am 15. Oktober im Rathaus Dresden-Leuben. Dort ist eine Ausstellung Tradition mit Zukunft dran eröffnet und dabei ist am Nachmittag um 15 Uhr eine Lesung von Texten der Marie Hankel. Aber das war nur ein kurzer Nachtrag zu unserem nächsten Thema. Werner, was hat eigentlich die Europawoche in Hamburg und Boutros Ghali mit Esperanto zu tun?
Liebe Hörer, der Landesverband Hamburg ist ja ganz in der Nähe. Der Landesverband Hamburg Esperanto ist eines der aktivsten im gesamten deutschen Landen. Und die machen ganz tolle Sachen, unter anderem auch die Europawoche oder beteiligen sich mit Esperanto an der Europawoche in Hamburg. Und dort tauchte unter anderem auf der ehemalige Generalsekretär der UNO, Boutros Ghali. Und er hat also die Europawoche besucht und auch den Esperanto-Stand wurde auch vom Esperanto-Vorstand von Hamburg empfangen. Und er hat ihnen ein kleines Interview gewährt. Und er wurde gefragt, wie ist denn das nun eigentlich mit den Sprachen, das Problem der Sprachen? Und wenn jemand nicht mehr im Amt ist von diesen ganz großen, mächtigen Leuten, die sprechen dann plötzlich ganz anders oft, ohne unehrlich zu sein. Aber sie haben einmal ihre eigene Meinung zu vertreten, wenn sie privat sind, und einmal die offizielle. Jedenfalls sagt er, Esperanto ist eine gute Geschichte, aber er sagt, viel wichtiger ist, dass alle 6.000, 7.000 Sprachen der Welt ihre Rolle spielen, dass sie gefördert und gefordert werden, dass man sie entwickelt und das macht unsere große Weltkultur aus. Und geht also auf diese Richtung, denn ein Volk ohne Sprache, ein Volk ohne Religion und Kultur ist kein Volk. Und da sollte man also die Vielfalt unserer Welt, er sieht das jetzt natürlich ganz anders, also aus einer anderen Perspektive, sollte man erhalten, obwohl er weiß, dass es ein großes Problem gibt und gegeben hat mit dem Englisch als einzige Sprache, sieht er also als ganz großes Problem und findet das nicht so besonders, aber die Praxis diktiert das oft und auch die Geldmacht. Und er ist also der Meinung, man sollte die Vielfalt der Sprachen beibehalten. Und aber Esperanto findet er ganz toll und wir sollen weitermachen. Naja, das war also Boutros Ghali. Und
ich möchte noch mal etwas ergänzen zu, weil du ja den Landesbau, oder hast du da mal noch mehr davon von dem Hamburger?
Nein, das sollte alles sein, weil die Zeit ja ein bisschen drängt, sonst könnte man noch mehr erzählen.
Du hast ja den Landesverband Hamburg erwähnt. Ich habe mal im Internet unter dem Deutschen Esperanto-Bund noch mal kurz geblättert. Wir haben ja 16 Länder, also wir haben auch 16 Landesverbände. Und alle sind per Netz irgendwie zu erreichen, haben Adressen oder Internetseiten oder beides. Darunter gibt es dann unter diesen 85 örtliche regionale Gruppen oder Vereine, die sich registrieren lassen haben. Es gibt natürlich auch welche, die nicht dort bekannt sind.
Gibt es ja eine ganze Menge sogar.
Und da habe ich mal eins der entferntesten rausgesucht, nämlich in Konstanz. Da habe ich ganz was Interessantes gefunden. Die Esperanto-Freunde in Konstanz haben ein riesiges Internetportal unter dem Namen Alia Flanco.
Ja, das ist etwas ganz Tolles, liebe Hörer.
Dort können sich nämlich alle interessierten Gruppen, das heißt aus aller Welt oder aus allen Kontinenten, registrieren. Einfach sagen, wir sind da, da
ja. Findet ihr uns. Und auch in Deutsch, soweit ich weiß. Ja. Sag mal den Weltnetzname vom Internet.
Nee, ich habe
bloß
aliaflanco.de
gesucht. .de, das reicht. Ja. Aliaflanco.de.
Und dann habe ich mal ein weit entferntes Land aufgerufen, nämlich Neuseeland, Auckland oder heißt es ja.
Ja.
Und ich war enttäuscht, denn die haben ihre Seite nur in Englisch. Im Vergleich zu unserer eigenen Neubrandenburger Seite sind wir natürlich in Deutsch und Esperanto.
Ja, das müssen wir dann noch ändern. Wir werden mal schnell hinschreiben nach Neuseeland. Aber das ist Ihnen überlassen.
Ja.
Wir sind, die Esperanto-Freunde sind oft, wird uns unterstellt, wir sind gegen das Englische.
Wir sind schon bei der wir sind schon bei der Statistik. Da habe ich in einem Heft auch nochmal die Übersicht des Weltbundes gefunden. Registriert beim Weltbund sind offiziell 114 Länder mit ihren Organisationen, Esperanto-Organisationen, und die vertreten in diesen Organisationen 12.200 Mitglieder und außerdem haben sich noch 5.800 direkt bei der UEA angemeldet. Also registrierte Mitglieder gibt es 18.000, aber wir wissen ganz genau, dass es Esperanto-Sprecher mindestens 1 bis 2 Millionen gibt.
Ja, die groben Schätzungen, die gehen in die Millionen.
Ja, liebe Hörer und Hörer, wir sind die Redaktionsgruppe Esperanto-Welle auf NB Radio 88,0 mit unserer monatlichen Donnerstagssendung. Und jetzt wieder Musik Sambolaya. Als nächsten Punkt in unserem Programm haben wir zu stehen Europa Volcano. Was soll denn das sein?
Ja, Europa Volcano ist die Zeitschrift des Europäischen Esperanto-Bundes, und zwar derer, die dort in der EU tätig sind. Wir haben also ein Verbindungsbüro des Europäischen Esperanto-Bundes in Richtung der EU. Die geben also ein Volcano, ein Bulletin heraus, und der hat also verschiedene Überschriften, und ich lese mal einige wenige vor. Esperanto im Vatikan, wir werden ja selber noch was dazu sagen. Oder wie würde die Welt wohl aussehen, wenn Esperanto mal das werden würde, eine internationale Sprache, wie wir uns das so vorstellen. Oder der nächste zur Sprachpolitik der EU. Ist es wirklich so, dass die EU wirklich ehrlich alle Sprachen fördert, die es in der EU gibt? Das ist nämlich nicht so. Ganz im Gegenteil. Durch diese neuen Länder, die in die EU gekommen sind, wird also das Englisch nur noch verwendet. Die Deutschen dürfen auch nicht mal mehr Deutsch reden dort. Den Journalisten ist das verboten, deutschsprachige Fragen zu stellen. Oder gibt es Esperanto auch für die nur für die Europäische Union. Es gibt dort aus den anderen Kontinenten Kritik, wenn wir sagen, der Werner hat das auch gesagt, Esperanto ist die Europasprache, dann sind die sehr böse, die Japaner, die Chinesen und so weiter, die sagen nämlich, wir, die wir aus der nicht-europäischen Kultur kommen, wir betrachten Esperanto auch als unsere Sprache, dürfte nicht besetzen sozusagen, haben sie recht, aber das müssen sie selber erkämpfen. Und ja, es gibt immer wieder die Diskussion in der EU, was machen wir nun mit den vielen Sprachen? Und ich dachte ja schon, das Englisch hat sich einfach durchgesetzt, jetzt in den letzten Jahren, als einzige nur noch benutzte Sprache, die anderen sind nur noch formell da als Aushängeschild, das ist also nicht mehr ernst gemeint. Hier muss man mal etwas klären. Und wir sehen ja auch, dass es Unruhe gibt in der EU, nicht nur wegen der Sprachen, sondern auch wegen anderer Dinge. Und da muss man sich also bedenken, geht die EU vielleicht schon an den Menschen vorbei. Oder ein Artikel, da schreibt jemand aus Frankreich, wie er in seiner Vergangenheit als Politiker, er war tätig im Namen des Esperantos an der EU, wie er also seine Erfahrungen mit dem Umgang mit den Politikern dort. Und der letzte Artikel, den ich erwähnen möchte, ist von einem Iren, der da also spricht von Sprachen oder Übersprachen, die nicht ein Volk repräsentieren. Und die Irländer sind ja in einer beklagenswerten Situation, weil in Irland aufgrund der Koloniesituation man nur noch Englisch spricht. Und das eigentliche Irisch, eine alte keltische Sprache, ist nur noch Folklore. Also die haben etwa den Zustand, den die Deutschen in ein paar Jahren haben werden, dass man also Deutsch nur noch so privat spricht. Und naja, die Iren machen also das vor, was andere Länder noch vor sich haben. Und das wird also sehr beklagt, weil ihnen die Identität verloren geht. Naja, und da gibt es auch natürlich andere Sprachen, über die man dort spricht. Denn in jedem Volk gibt es immer noch kleine Minderheiten, die andere Sprachen sprechen, als die dominierenden Angehörigen dieses Volkes.
Gut. Lange, jetzt noch eine kurze Zwischenmusik. Wir sind ja bald am Ende. Kissumin, küss mich. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, schön kurz die Zwischenmusik. Wir haben nämlich noch ein paar Informationen und jetzt ist mal dran Vatikan und Esperanto.
Ja, was haben wir immer mit dem Vatikan? Das ist ganz einfach, liebe Hörer. Erst einmal ist das eine weltumspannende Religion, die katholische Kirche. Und zum anderen hat der verstorbene Papst fließend Esperanto gesprochen. Und nun ist er gestorben und das ist für uns Esperanto-Leute, ob man nun katholisch ist oder atheistisch oder wie auch immer, ein ganz großer Verlust. Aber wir haben die Hoffnung, dass Esperanto und Vatikan weitergeht, denn der Vatikan weiß auch um die Sprachenproblematik und hat also dem Esperanto immer viel Sympathien gezeigt. Und man hat vom Vatikan eine Broschüre herausgegeben in Esperanto, wo noch einmal der alte Papst dargestellt wird, wie er lebte, wie er wirkte, auch vor seinem Papst, vor seiner Papstzeit, sein Pontifikat. Und es wird auch der neue Papst vorgestellt und es werden auch Bilder drin, wie der neue Papst, also Benedikt, der deutsche Papst, Benedikt der 16., wie er die Esperanto-Redaktion von Radio Vatikan empfängt oder die Repräsentanten der Esperanto-Bewegung, der katholischen Esperanto-Bewegung empfängt. Das heißt also, Benedikt der 16. hat sehr wohl schon mit Esperanto zu tun gehabt, obwohl, soweit ich weiß, er in Esperanto nicht spricht. Ja, das mal ganz kurz zu diesem wichtigen Thema. Vatikan und Esperanto. Sie wissen also, es gibt Zeitschriften, es gibt Gebetsbücher, es gibt viele Treffen. Also die Esperanto-Bewegung in der katholischen Kirche ist sehr aktiv.
Ja, wir könnten vielleicht gleich anschließen. Es gibt Zeitschriften dazu und es gibt auch ein Werder Saxophonor, das ist das Sprachrohr, das Informationsblättchen der Sachs oder der sächsischen...
Ja, das ist ein Spiel, ein Sprachspiel, will ich nicht weiter... es gibt das Saxophon, heißt erstmal ein Musikinstrument, dann gibt es das Volk der Sachsen und Forno kann was mit Hintergrund zu tun haben. Jedenfalls haben sie sich da so gewählt, in der Landeszeitschrift, das Esperanto. Und interessant ist, dass sie zusammenwirken mit der Bretagne aus Frankreich, auch eine sprachliche Minderheit, kulturelle Minderheit. Und sie wirken zusammen und befruchten sich also gegenseitig durch verschiedene Zeitungsartikel, die man hier schreibt. Und die Franzosen, also die Bretagner, sind ja Kelten aus Frankreich. Die schreiben also, was war nun los mit Jules Verne und Esperanto? Ja, es stimmt, Jules Verne, der große Schriftsteller der utopischen Literatur, war auch Chef von einem Esperanto-Verein in Frankreich, war also dessen Vorsitzender. Er hat auch ein Buch angefangen, ist dann darüber leider verstorben, ein Buch über Esperanto, also in einem utopischen Roman vereinigt. Und da war eben das mit Esperanto, da sind nur einige Kapitel fertig, man hat sie jetzt vor kurzem gefunden. Ja, das ist also eine temperamentvolle Truppe dort in Sachsen, die also Ideen haben und da muss man erstmal drauf kommen. Und er schreibt auch beispielsweise diese Zeitschrift, sie schreibt auch über, was hat Esperanto mit den Freimaurern zu tun, ganz toll. Naja, das muss man mal durchlesen, geben wir mal später gerne Auskünfte. Ja, das war also das Werder Saxophono, die Zeitschrift eines Landesverbandes, das ist des Deutschen Esperanto-Bundes.
Ja, die nächste kurze Zwischenmusik, Alberutti, kann ich diesmal nicht übersetzen, aber das macht nichts. Zum nächsten kurzen Beitrag, La Onda de Esperanto, hatten wir schon mal kurz erwähnt und Werner sagt jetzt mal ein bisschen was dazu.
Ja, das ist eines der interessantesten Zeitschriften der Esperanto-Welt, liebe Hörer. Und zwar kommt sie aus Russland, aus Königsberg in Ostpreußen und sie kommt monatlich heraus, ist eine, ja wie soll ich sagen, eine kulturpolitische Zeitschrift, die sich sowohl mit der Esperanto-Bewegung als auch mit politisch-kulturellen Tendenzen in der Welt beschäftigt. Sie fasst auch heiße Eisen an, sie fasst auch Dinge an, die man sonst in der Esperanto-Bewegung nicht so gerne sieht. Also eine wirklich unabhängige, spritzige, ideenreiche Monatszeitung, recht umfangreich. Und einige wenige Titel mal vielleicht, einige Seiten über Ostpreußen, sie nennen das Darnsteinland oder Hans Christian Andersen oder Interviews mit verschiedenen Politikern oder die Ergebnisse eines Fotokonkurses über in Esperanto oder die Samenhoffeste in der Welt, wie man sie feiert oder wie die Resolutionen verschiedener Kongresse werden hier dargestellt, zum Beispiel 50 Jahre eine Verabschiedung der UNESCO in Montevideo und so weiter. Und dann gibt es auch die Feiern über den Esperanto-Freund des Jahres oder über, ja, sie sprechen wieder von Preußen, von Ostpreußen, von den Urpreußen, die da mal ganz früher waren, bevor die Deutschen kamen und so weiter. Esperanto-Musik im Weltnetz. Oder in Zakopane kann man da im Sommer und im Winter was unternehmen und so weiter und so weiter. Es gibt eine neue Linke in Litauen, da wird drüber geschrieben. Also wirklich international und Themenauswahl her sehr, sehr interessant und seriös und sehr vernünftig. Ja, das so als Durchmarsch der Ausgaben für dieses Jahr. Ja, wir wollten auch eine Sprachübung machen. Du weißt ich gar nicht, liebe Hörer, wie viel Zeit wir noch haben.
Wir haben noch
die Regie, muss man gucken.
4 Minuten.
Noch 4 Minuten.
Erstmal Musik. Ja, liebe Hörer und Hörer, zum Schluss, wie immer, unsere kleine Sprachübung, Werner. Was ist heute dran? Das wird ja wieder interessant, oder?
Na, wir machen mal etwas ganz Allgemeines. Du hattest ja angedeutet, diese Europasprache ist dran.
Einen Moment bitte. Ja, das Mikrofon war noch nicht auf.
Das Mikrofon war nicht auf.
Jetzt nochmal bitte.
Um Esperanto als Sprache. Wir haben ja immer wieder mal selbst Beispiele gebracht aus der Sprache. Heute mal etwas ganz Allgemeines. Esperanto ist also nicht eine Europasprache, obwohl wir uns auf den Latein ja berufen, auf das Latein. Nein, wir sind eine wirklich neutrale Sprache. Es gibt auch Elemente aus asiatischen Sprachen, das Zusammenkleben von Worten. Das heißt also, sowohl die Asiaten als auch die Angehörigen anderer Kulturen finden sich im Esperanto wieder, weil so fremd sind sich die Völker eigentlich gar nicht sprachwissenschaftlich, wie man das manchmal denkt. Und also Esperanto repräsentiert wirklich die verschiedensten großen Kulturen. Wir haben natürlich ein lateinisches Alphabet. Wir haben das System der Grammatik durchorganisiert, wie es in keiner Sprache der Welt ist. Deswegen ist es ja für Menschen, die nicht studieren konnten oder können oder die keine Zeit oder kein Geld haben, das Esperanto ganz ideal ist zu erlernen, weil man es wirklich autodidaktisch oder in Kursen oder im Weltnetz lernen kann. Und das können wir nur wärmstens empfehlen. Ja, also das nur ganz allgemein, weil immer wieder gesagt wird, Esperanto ist eine Europasprache. Ja, natürlich, im gewissen Sinne ja, aber bitte bedenken Sie, liebe Hörer, dass die europäische Sprachkultur ja in Europa, in Australien, in Afrika und auch in Amerika, den beiden Kontinenten dort, repräsent, also einfach da ist. Und das muss man natürlich auch dabei sehen. Ja, und was hatten wir noch vor? Eine Enthüllung, nicht?
Ja, die kannst du gleich anfügen.
Ja, wir machen eine Enthüllung, ein Skandal. Es gibt natürlich nicht nur die gute, brav organisierte Esperanto-Bewegung, sondern es gibt immer wieder in den 100 Jahren Esperanto so Außenseiter. Und die gibt es immer wieder neu. Und in diesem Falle haben wir es mit einer Esperanto Civito zu tun, die jetzt aktuell seit einigen Jahren aktiv ist. Und die nennt sich also Esperanto, Esperanto Volk im gewissen Sinne. Und sie wollen unbedingt ein Esperanto Volk gründen mit einem Staat, staatsähnlichen Gebilde, mit Ausweis, mit einem Staatsgebiet, wenn es auch noch so klein ist und so weiter. Also das mal so als Enthüllung.
Ja. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen jetzt langsam zum Schluss unserer Sendung. Wir wiederholen diese Sendung am Sonntag, am kommenden Sonntag, am 15. um 11 Uhr. Und unsere nächste Sendung ist wieder am ersten Donnerstag im Monat Juli um 18 Uhr. Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 2. Juni 2005 war Werner Levin.
Novae arboin, cie plantu. NB Radio Treff 88.